Im Jahr 2011 lag ich in meinem Bett, hatte Angst vor dem Einschlafen. Es bewegten mich Fragen wie, komme ich in den Himmel, wenn ich diese Nacht sterben würde? Ich hatte Zweifel am ganzen Leben. Mein Gewissen klagte mich ständig an, wegen jedem kleinen Ding. Ich hatte die objektive, gesunde Ansicht über mein Leben komplett verloren. Ich dachte, dass ich aus diesen Zweifeln über mein Leben und den Zweifeln über die Beziehung zu Gott nie mehr herausfinden werde. Vor dieser Krisenzeit kannte ich praktisch nur die guten Seiten des Lebens. Nun lernte ich die Schattenseiten des Lebens kennen und fühlte mich wie im dunklen Tal. Wir alle kennen kleinere oder größere Krisenzeiten in unserem Leben. Wenn nicht, werden sie wahrscheinlich irgendwann einmal kommen, seien es größere oder kleinere Krisenzeiten. Es gibt die schönen Phasen im Leben, aber es gibt auch die Schattenseiten in unserem Leben. Die schreibt auch Prediger 3, 1 bis 8. Alles hat seine Zeit. Mit den Schattenseiten und mit den freudigen Seiten im Leben müssen wir lernen, umzugehen, denn sie sind eine Realität. Und heute befassen wir uns mit der Schattenseite des Lebens und wie wir mit Krisenzeiten umgehen können und wie wir durch Krisenzeiten wachsen können. Was ich zum Anfang schon mal sagen möchte, ist Folgendes. Krisenzeiten oder das Leid auf dieser Welt sind riesige Themen. Und es wird heute unmöglich sein, dass wir alle Facetten dieses Themas behandeln können. Mir ist bewusst, viele von euch haben viel mehr Erfahrung in diesem Thema und könnten auch hier oben stehen und über dieses Thema berichten. Und trotzdem wage ich mich, über dieses Thema zu predigen, weil ich es von Gott auf mein Herz bekommen habe. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde über dieses Thema reden, dass wir alt und jung voneinander lernen. Und ich habe mich schon längere Zeit mit diesem Thema Krisenzeiten auseinandergesetzt und möchte euch von meinem Erfahrungsschatz, den ich mit meinen 26 Jahren habe, einige Weisheiten weitergeben. Ich glaube, Gott hat mir in diesem Thema einige Weisheiten geschenkt, die ich einfach heute Morgen weitergeben darf. Ich habe so eine Krisenzeit selber durchlebt und mich dadurch vertieft mit diesem Thema auseinandergesetzt und auch geschaut, was sagt die Bibel dazu. Und ich habe großen Respekt vor diesem Thema, denn es ist unergründlich. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn Leid und Krisenzeiten sind nun mal eine Realität unseres Lebens. Leid und Krisenzeiten, wie wir schon gehört haben, waren auch eine Realität im Leben von Hiob. Hiob lebte zur Zeit Abrahams. Er hatte eine tolle Familie und viel Besitz. Gott hat die genauen Daten schon erwähnt. Er war ein aufrechter Mann, schuldlos, gerecht, fürchtete Gott und mied das Böse. Bei einem solchen Leben ist ja klar, dass Hiob treu war. Doch wie sieht es mit der Treue und dem Vertrauen von Hiob aus, wenn die Schattenseiten des Lebens eintreffen? Eines Tages waren seine Söhne und seine Töchter beim Essen und Trinken zusammen. Einfach so im ganz normalen Alltag. Da kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen auf Hiob zu. Zuerst erreichte ihn die Nachricht, dass alle seine Tiere gestorben seien. Dann kam die Botschaft, dass seine Knechte getötet wurden. Und zum Schluss erhielt Hiob noch die tragische Nachricht, dass das Haus, bei dem seine Töchter und Söhne beim Essen und Trinken zusammen waren, von einem Sturm aufgesucht wurde und alle starben. Das ist mal eine Hiobs Botschaft. Nach diesen tragischen Ereignissen gab Hiob seiner Enttäuschung vollen Ausdruck und zerriss sein Gewand. Andererseits gab Hiob Gott mitten im Leiden Lob und Anbetung. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1,21. Nach all dem wurde Hiob auch noch krank. Er bekam Geschwüre von Kopf bis Fuß, am ganzen Körper. Und seine Frau fragte ihn: Willst du immer noch an Gott festhalten, wenn er dir so viel Leid antut oder so viel Leid zulässt? Hiobs Antwort war folgende: Das Gute nehmen wir von Gott und das Böse sollten wir nicht nehmen. Als dies alles geschehen war, kamen Hiobs Freunde zu ihm, trauerten mit und schwiegen 7 Tage lang, weil der Schmerz von Hiob so groß war. Schweigen ist manchmal besser als reden. Zuhören ist manchmal besser als gerade sofort Ratschläge geben. Dann brach Hiob so richtig im Klagen aus. Warum bin ich nicht gerade bei der Geburt gestorben, als ich aus dem Mutterschoß hervorging, lauteten seine Worte. Nach dem Klagen von Hiob äußerten sich seine 4 Freunde zum persönlichen Leid. Hiob nahm dann auch immer Stellung auf die Reden seiner Freunde. Und zuerst schauen wir uns an, was diese Freunde sagten, und dann in einem zweiten Teil schauen wir uns die Antworten von Hiob an. Der erste Freund, der sich zu Hiobs Krisensituation äußerte, war Eliphas. Wäre vielleicht auch noch ein schöner Kindername, Eliphas. Eliphas war ein rechtsgläubiger Mann mit strenger Moral. Leiden ist doch die Folge unseres sündigen Lebenswandels. Gottlose sind diejenigen, die leiden und zugrunde gehen. Lang ist die Liste deiner Sünde. Deshalb kehre um. Bildad, das war der zweite Freund. Ein Philosoph mit frommen Phrasen. Vielleicht auch ein bisschen der Besserwisser. Antwortet Gott Hiob nicht, so hat er eben seine Gründe dafür. Wenn du gerecht wärst, dann würde dich Gott wiederherstellen. Der Gottlose wird vom Unheil verfolgt. Sozusagen, du musst etwas tun, du musst etwas in deinem Leben ändern, dann wird dich Gott wiederherstellen. Zophar, das war der dritte Freund, ein hochmütiger Mann, der unvernünftigste von allen, muss man sagen. Denn er sagt: Ich habe die Wege Gottes vollkommen erkannt und jetzt bin ich an der Reihe. Hiob werde weniger hart bestraft, als er es verdient habe. Die Freude des Gottlosen ist halt nicht von Dauer. Dann der vierte Freund, das war der jüngste, das war Elihu. Ein selbstsicherer Mann, teilweise hat er sogar die richtige Erkenntnis. Und er probierte das Leiden von Hiob irgendwie mit Zuversicht zu erklären. Er glaubte, dass Gott Leid zuließ, um den Charakter von Hiob zu formen, ihn zu einer tieferen Heiligung, zur Umkehr oder zur Buße zu führen. Gott weist Menschen auch durch Schmerzen zurecht, war seine Meinung. Nun wollen wir schauen, wie Hiob auf die Reden seiner Freunde und auf das Leid von Hiob reagierte und was er darauf antwortete. Am Anfang des Leidens von Hiob finden wir 2 Dinge. Einerseits Lob und andererseits bitteres Klagen. Ich stellte mir folgende Frage: Kann Klagen nicht auch Loben sein? Wenn wir Gott an unseren innersten Gedanken teilhaben lassen, wenn wir Gott unsere tiefsten Gefühle offenbaren, ich denke schon, dies kann auch Loben sein. Und wichtig ist mir dort, Klagen ist nicht gleich sich selbst bemitleiden. Denn im Klagen, wenn wir Jeremia sehen, in den Klageliedern, irgendwo findet er wieder Zuversicht im Klagen. Und das ist das Ziel von Klagen, dass wir wieder Zuversicht in Gott finden. Weiter sagte Hiob in seinem Leiden, wer bin ich, dass ich Gott zur Rede stellen dürfte? Wer sollte Gott zum Gericht einladen und zur Rechenschaft ziehen? Gott ist kein Sterblicher, ich schon. Gott lässt beim Schuldlosen und beim Gerechten Leid zu. Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Hiob betont die Allmacht Gottes und würde gerne mit dem Allmächtigen sprechen. Er äußerte auch in seinem Leid drin Fragen und Bitten an Gott. Aber es fühlte sich so an, als würden die Gebete nur bis zur Decke gehen. Vielleicht kennst du das. Aber die Beziehung zu Gott ist Hiob so wichtig, deshalb möchte er sie einfach wiederhergestellt haben. Ratschläge und Vorwürfe sind ein schwacher Trost für ihn. Barmherzigkeit, Zuhören und Mitfühlen wäre besser. Hiob hat Gebete aus reinem Herzen gesprochen und hat sogar im Leiden nichts Verkehrtes getan. Hiob selbst hat in seinem Leiden keine Hoffnung mehr. Doch seine Hoffnung liegt in Gott, dass er ihn freisprechen wird, dass er ihm Recht verschafft. Und auf einmal in diesem Klagen drin sagt Hiob, aber eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Ich werde Gott suchen, danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Obwohl sich Hiob von Gott verlassen fühlte, ließ er ihn nicht los, suchte ihn und hielt an der Beziehung zu Gott fest. Und Hiob bleibt in dieser Krisenzeit nichts anderes übrig, als dem souveränen Schöpfer zu vertrauen. Und das ist die richtige Entscheidung. In Jesaja 55, 8 bis 9 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es kam dann so, dass sich Gott Hiob wieder zeigte und sich ihm als nahen Gott offenbarte. Gott stellte Hiob zur Rede. Er sagte zu ihm, tritt mir gegenüber wie ein Mann und beantworte meine Fragen. Wo warst du, als ich den Grund der Erde gelegt habe? Hast du, solange du lebst, schon mal den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Wer bist du, dass du mich als willkürlich einstufst, statt mir planvolles Handeln zutraust? Bist du so ewig, mächtig, groß, weise und vollkommen wie ich? Wenn nicht, so hätte Hiob die Souveränität Gottes besser nicht in Frage gestellt, sondern ihm einfach vertraut, dass er trotz Leiden und Krisenzeiten einen guten Plan hat. In der Begegnung mit Gott in dieser Krisenzeit wurde Hiob bewusst, ich bin Mensch und er ist Gott. Hiob bekannte, dass er Dinge geredet hat, die er nicht begreift, Dinge, die zu hoch für ihn waren und seinen Verstand überstiegen. Nach dieser Begegnung mit Gott wendete sich für Hiob alles zum Guten. Versöhnung mit seinen Freunden fand statt und er durfte von seinem Besitz doppelten Segen erwarten, weil ihn Gott mit doppeltem Besitz segnete. Eines ist mir bei dieser Geschichte wichtig. Gott warf Hiob nicht vor, dass er bei ihm über die Situation klagte und seinem Leiden Ausdruck gab. Gott war mit einigen von Hiobs Aussagen nicht einverstanden. Mit vielen war er einverstanden, aber mit einigen Aussagen war er nicht einverstanden, weil er Gott Willkür vorwarf, statt auf sein Plan und sinnvolles Handeln zu vertrauen. Der Grund für das Leiden von Hiob erfuhr er nie. Und in Hiob 1,22 steht, dass dieses Leiden nichts mit dem Versagen von Hiob zu tun hatte. Bei all dem, was passierte, sündigte Hiob nicht. Der Grund für das Leiden muss nicht immer etwas mit unserem Verhalten zu tun haben. Nach dem Durchstehen dieser Krisenzeit und der Begegnung mit Gott kam Hiob zu folgendem Schluss. Dies steht in Hiob 42,5. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Also Hiob ging durch diese Krisenzeit, hatte eine Begegnung mit Gott und wuchs im Glauben, wuchs tiefer in diese Vertrauensbeziehung hinein. Nun wollen wir einige Aspekte zum Thema Krisenzeiten miteinander anschauen. Es gibt Leiden und Krisenzeiten aufgrund von Entscheidungen und Verhalten von uns Menschen. Zum Beispiel Leiden aufgrund unseres Versagens, aufgrund unserer persönlichen Entscheidungen. Es können zum Beispiel Fehlentscheidungen sein oder sündiges Verhalten. Zum Beispiel der verlorene Sohn mit seiner Entscheidung, vom Vater wegzugehen, entschied er sich für ein sündhaftes Leben. Und das können wir auch für uns nehmen. Wenn wir vom Vater weggehen, von Gott weggehen, entscheiden wir uns für ein sündhaftes Leben. Und er manövrierte sich selbst in die Krise. Und in dieser Krise merkte er, ich bin im Seich. Und es brachte ihn zur Umkehr. Er tat Buße und kehrte wieder zum Vater zurück. Und Krisenzeiten können von Gott auch dazu gebraucht werden, damit ein Mensch Buße tut und wieder zu Gott umkehrt. Oder dann gibt es auch Leiden, welches durch die Entscheidungen oder durch das Fehlverhalten von anderen Menschen auf uns zukommen. Zum Beispiel Verfolgung oder wenn wir von Menschen bedrängt werden, weil wir an Jesus glauben. Dann gibt es so das Bewährungsleiden. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Bewährungsleiden. Das sind Leiden und Krisenzeiten, die uns im Glauben weiterbringen. Und das Ziel von Bewährungsleiden ist, dass persönliche, geistliche Veränderung passiert. Dass wir im Glauben wachsen und noch in eine tiefere Vertrauensbeziehung zu Gott hineinkommen. Dann gibt es das Läuterungsleiden. Dies hat auch der vierte Freund von Hiob, hat dieses Leiden auch schon erwähnt. Es ist eigentlich Leiden, um zu erziehen. Und in der heutigen Gesellschaft ist Erziehen vielleicht eher ein negativer Aspekt. Aber hier wird es positiv gebraucht. Gott will uns durch Leiden irgendwo hinführen, eine Verbesserung hinkriegen durch diese Krisenzeit, durch dieses Läuterungsleiden. Es strebt ein positives Ziel an. Wenn wir in diesem Läuterungsleiden drin sind, fühlt sich das oft überhaupt nicht positiv an. Aber das Ziel, das Gott hat durch Läuterungsleiden, ist positiv. Und Läuterungsleiden ist Leiden, welches uns in der Heiligung weiterbringt, damit wir Jesus immer besser kennenlernen. Und Bewährungsleiden und Läuterungsleiden sind für mich recht nahe beieinander und fühlen sich oft auch recht ähnlich an. Und durch beides möchte Gott Glaubenswachstum in uns hervorbringen. Und manchmal können wir nachvollziehen, warum wir leiden oder eine Krisenzeit durchstehen müssen, manchmal aber auch nicht. Der verlorene Sohn wusste, wieso, dass er leidet. Hiob wusste es nicht. Und egal, welche Art von Leiden uns trifft, Gott zeigt uns in der ganzen Bibel immer wieder, dass Gott Leid und Krisenzeiten dazu gebraucht, um Gutes entstehen zu lassen, um in uns Glaubenswachstum zu bewirken. Eine Krise kann auch eine Chance sein. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes entstehen lassen, steht in 1. Mose 50, 20 in der Geschichte von Josef. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, steht in Römer 8, 28. Und dieser Bibeltext in Römer 8, 28 sagt uns, dass Gott alles dazu braucht, damit es zu unserem Besten, damit es zu unserem Heil, zu unserer Errettung dient. Das ist ja schlussendlich das Ziel. Die vollkommene Herrlichkeit beim Vater im Himmel. Und Krisenzeiten sollen dazu dienen, damit wir tiefer in diese Vertrauensbeziehung zu Gott hineinkommen. Eine Krisenzeit stelle ich mir so vor, das Bild habe ich einmal bekommen. Es ist wie ein Glasgefäß oder eine Vase, die auseinanderfällt. Und dann liegen überall Glassplitter herum. Und wir machen uns dann auf die Suche und gehen diese Glassplitter wieder einsammeln. Und in dieser Zeit, wenn wir diese einsammeln gehen, bekommen wir neue Erkenntnis und sammeln tiefe Erfahrungen. Und wenn dies nicht passiert wäre, wir hätten nie so tiefe Erfahrungen gemacht. Wir hätten an das Leben nie so tiefe Fragen gestellt. Jakobus 1, 2 bis 4 beschreibt eigentlich wunderbar diesen Prozess, wie wir durch Krisenzeiten wachsen können. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Und ob wir den Grund oder den Sinn für unsere Krisenzeit nachvollziehen können oder nicht, es ist eine Tatsache, dass Gott durch Krisenzeiten Glaubenswachstum bewirken möchte und uns tiefer in seine Vertrauensbeziehung hineinführen möchte. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, im Jakobusbrief und im 1. Petrusbrief, dass diese Krisenzeiten, in denen wir im Glauben wachsen, das sind Glaubensprüfungen oder Bewährungsproben. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir Bewährungsproben und Glaubensprüfungen als ganz besonderen Grund zur Freude ansehen sollen, weil es uns die Gelegenheit gibt, im Glauben zu wachsen. Und wenn wir in solchen Zeiten standhaft bleiben, sind wir glücklich zu preisen. Das sagt die Bibel in diesen Bibeltexten. Und Bewährungsproben oder Glaubensprüfungen können zu folgendem dienen. Sie können vorbereitend sein auf etwas, zum Beispiel bei Josef, der erlebte 13 Jahre Krisenzeit, wusste nicht, was soll das? Nichts geht auf, aber es war vorbereitend, dass er der zweithöchste Mann in Ägypten wurde und einen großen Einfluss hatte. Auch in meiner persönlichen Krisenzeit, ich war kurz vor der Anstellung hier in der Pfimi und ich sagte zu Gott, wenn du mich hier haben willst, so kannst du mich nicht auf die Bühne stellen. Ich gehe auf die Bühne und ich weine. Ich kann nicht von dir Zeugnis geben, ich habe kein Vertrauen zu dir. Nichts. Sonst geht, du musst mich da irgendwie rausretten. Das, ja. Und das hat er gemacht und hat mich auf den Dienst so vorbereitet. Durch die Krisenzeit. In der Krisenzeit merkte ich das nicht. Aber nach der Krisenzeit merkte ich, dass er mich vorbereitet hat. Gott gebraucht Krisenzeiten auch zur Charakterentwicklung. Durch Krisenzeit wird unser Charakter geschliffen und gestärkt, weil wir eben in Situationen hineinkommen, wo wir ohne Krisenzeit niemals hineingekommen wären. Und eine Krisenzeit lässt uns in die Tiefe des Lebens gehen und dies erzeugt Wachstum. Und dadurch bekommt Gott die Möglichkeit, an uns zu arbeiten, unser Charakter immer Jesusähnlicher zu verändern und zu gestalten. Dann kann eine Krisenzeit auch förderlich sein für das Reich Gottes. Wir haben von Ruth Scherz gehört. Das ist genau so ein Beispiel. In der Apostelgeschichte am Anfang der Gemeinde, dort war Verfolgung. Der Stephanus wurde getötet, ein Mitarbeiter im Reich Gottes. Und die Christen verstreuten sich in ganz Judäa und Samarien. Und die Botschaft, das Evangelium, breitete sich in der ganzen Welt aus durch dieses Ereignis. Und es war vorher eine Krisenzeit. Gott fördert sein Reich auch durch Krisenzeiten. Und jetzt kommt der Hauptpunkt, was Gott durch Krisenzeiten bewirken möchte. Und dies hat er auch bei Hiob getan. Er möchte uns tiefer in die Vertrauensbeziehung hineinführen. Ich denke, es sind die zwei Hauptaspekte. Das erste ist, er will unseren Charakter entwickeln. Das zweite ist, er möchte uns tiefer in die Vertrauensbeziehung hineinführen. Und ich glaube, es ist heute Morgen wichtig, dass wir eine Sicht für diese zwei Dinge bekommen. Während meiner Krisenzeit, in der ich 3/4 Jahre voll drin war, bevor es in einem Prozess besser wurde, fühlte sich meine Vertrauensbeziehung zu Gott schlecht oder kann sagen scheiße an. Als ich dann erlebte, wie mich Gott aus dieser aussichtslosen Situation, von mir aus gesehen, aussichtslosen Situation herausrettete, war mein Vertrauen in Gott größer als vorher. Ich bin stärker aus der Krisenzeit herausgekommen, als ich hineingegangen bin. Ich habe Glaubenswachstum erlebt. Und in der Krisenzeit drin fühlte ich mich so, als würde ich aus dieser Krisenzeit nie mehr herauskommen. Aber Gott führte mich heraus. Also weiß ich, wenn ich das nächste Mal in eine aussichtslose Situation komme, weiß ich, Gott ist alles möglich. Ihm ist alles möglich, wie in Matthäus 19, 26 steht, weil er es in meinem Leben schon mal gemacht hat. Krisenzeiten können auch vertrauensfördernd sein. Und wenn wir so in Bewährungsproben und Glaubensprüfungen drinstehen, da fühlen wir uns oft wie im dunklen Tal. Und stellt euch einmal vor, ihr seid einfach in diesem dunklen Tal drin. Ihr seht nichts, es ist einfach alles ist dunkel, keine Orientierung. Ihr wisst nicht, wann hört es endlich auf mit dieser Dunkelheit. Und so fühlte ich mich. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, diese Orientierungslosigkeit. Und jetzt müsst ihr einmal die Vogelperspektive einnehmen, so wie wir es jetzt sehen. Und so sieht es Gott. Gott sieht das Ganze und er sieht uns auch im dunklen Tal. Er ist auch im dunklen Tal mit uns. Er führt uns dort. Mit Stecken und Stab führt er uns ganz fürsorglich. Wir wissen nicht, wo geht es durch, aber Gott, er sieht das Ganze und führt uns durch dieses dunkle Tal. Und er sieht auch die saftigen Wiesen, wo er uns hinführen möchte. Die Frage ist, vertrauen wir ihm? Nun, ich kann schon gut reden, aber wie sollen wir uns verhalten, wenn alles dunkel ist, wenn wir so richtig in dieser Krisenzeit stecken? Hiob hat im größten Leid hat er auf diese Vertrauensbeziehung zu Gott vertraut, obwohl er es nicht fühlte. Er wollte diese Beziehung auf keinen Fall verlieren. Und auch für uns Christen, uns sollte das größte Anliegen sein, tiefer in diese Vertrauensbeziehung hineinzuwachsen. Als ich meine Krisenzeit durchlebte und mich von Gott verlassen fühlte, merkte ich, was mir die Beziehung zu Gott bedeutet. Ich sagte zu meinen Mitmenschen und zu Gott, wenn ich denke, dass ich diese Beziehung zu Gott nicht habe, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Bringt nichts. Für was soll ich leben? Bringt nichts. Und ich sehnte mich wie Hiob. Stell diese Beziehung wieder her. Ich möchte wieder dich als nahen Gott erleben. Er war nah, ich fühlte es nur nicht. Und gerade in Krisenzeiten, in denen wir durchs dunkle Tal müssen, möchte uns Gott tiefer in die Vertrauensbeziehung hineinführen. Und wie gesagt, in diesem dunklen Tal, es fühlt sich wirklich nicht gut an. Ich rede aus eigener Erfahrung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem dunklen Tal drin, dass, wenn wir etwas unternehmen, dass wir das Richtige unternehmen. Denn wenn wir niedergeschlagen sind und durch das dunkle Tal gehen, suchen wir den Fehler oft bei uns selbst. Bei mir war das so. Und manchmal können wir etwas dagegen tun, zum Beispiel jemanden vergeben, uns mit jemandem versöhnen oder eine Sünde bekennen, von Gott Vergebung in Anspruch nehmen. Und manchmal sind wir in Krisenzeiten, ohne dass es etwas mit unserem Versagen zu tun hat. Und in solchen Zeiten ist es einfach wichtig, dass wir Gottes Gnade annehmen. Nun kommen drei Schlüssel in Krisensituationen. Es gibt noch mehr, da könnt ihr dann in der Hauszelle austauschen, was ihr noch für Schlüssel habt in Krisenzeiten. Und das erste ist, vertrau auf Gottes Gnade. Lehne in Gottes Gnade zurück. Es kommt nicht auf dich drauf an, es kommt auf Gott drauf an. Und er hat alles bezahlt, seine Gnade ist da. Nun, lehne dich in Gottes Gnade zurück. Glaube unter Beweis stellen bedeutet, auf Gottes Gnade zu harren und ihm zu vertrauen. In meiner Krisenzeit musste ich zuerst einige Dinge klären, weil es teilweise auch selbst verschuldet war. Dies tat ich, aber es wurde einfach nicht besser. Bis ich im Praise Camp 2014 checkte, dass ich gar nichts leisten muss, sondern dass ich einfach von Gott angenommen bin. Die Lobpreisgruppe spielte das Lied Our God is Greater. Gott, du bist größer. Und ich leitete dort eine Kleingruppe und ich denke, was machst du da? Du fühlst keine Beziehung, nichts, dir geht es so richtig schlecht und du leitest hier eine Kleingruppe. Was mache ich überhaupt hier? Und dann, während diesem Lied Our God is Greater, kam eine Stimme in mein Herz, die sagte, Bask, mach einfach mal nichts. Sing einfach mal nichts. Und ich stand in dieser großen Menschenmenge, ich stand einfach so, ich sang nichts. Und dann begann ein Prozess. Ich checkte, Bask, du musst nichts machen, damit du von Gott angenommen bist. Lehne dich in Gottes Gnade zurück. Nach diesem Erlebnis fing der Besserungsprozess an, als ich dies checkte. Deshalb sage ich, wenn du in einer Krisenzeit steckst, lehne dich in Gottes Gnade zurück. Dann das zweite ist, nimm Hilfe von deinen Mitmenschen in Anspruch. Vielfach haben wir in Krisensituationen drin die objektive Ansicht verloren. Und dann brauchen wir Mitmenschen, die uns wieder in die Realität hineinführen. Ich war in meiner Krisenzeit mit einem geistlichen Vater unterwegs, dem ich mein Herz ausschüttete und ich erzählte ihm auch von meinen Ängsten und meinen Nöten. Er hat mich immer wieder auf die Gnade Gottes hingewiesen. Er hat immer wieder die Gnade Gottes in mein Herz hineingesprochen. Dass wenn mich mein Herz verurteilt, Gott größer ist als mein Herz zum Beispiel, hat mir extrem geholfen. Und er hat mich auf die Wahrheit Gottes hingewiesen. Nicht auf meine empfundene Realität, sondern auf die Wahrheit, die in der Bibel steht. Und da brauchte ich ihn. Als ich kein Vertrauen mehr hatte, brauchte ich jemand, der für mich glaubte, für mich vertraute und mich wieder in die Realität hineinführt. Dann das dritte ist Gebet. Mit Gott ganz ehrlich Herz teilen und ihm das Herz ausschütten. Ich persönlich, ich liebe den Gebetsspaziergang. Und wenn ich das über eine Zeit nicht habe, diesen Austausch mit Gott, kommt nicht mehr so viel Gutes heraus oder einfach weniger. Und ich merke, ich brauche dies und suche auch deinen Ort, wo du mit Gott ehrlich Herz teilen kannst. In meiner Krisenzeit wusste ich oft nicht, was beten. Ich konnte gar nicht beten. Dann lag ich in meinem Bett. Ich hatte Angstzustände. Fühlte mich so, ja, so kann ich die ganze Nacht nicht einschlafen. Dann kam meine Mutter an den Bettrand, legte mir die Hände auf, betete für mich. Und dann kam so eine tiefe Ruhe. Und ich schlief ein. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer Krisenzeit bist, lass dir durch Gebet dienen und dann gemeinsam noch auf die Stimme von Gott hören. Vielleicht will er etwas in die Situation hineinsprechen. Und diene anderen durch Gebet. Und manchmal schaffen wir es gerade nicht, Gott zu vertrauen. Deshalb sind wir ja Gemeinde. Deshalb haben wir uns als Glaubensgeschwister, damit wir einander helfen können, wieder zu vertrauen. Mein geistlicher Vater oder viele andere Menschen haben für mich geglaubt. Ich kann auch sagen, als ich immer zu Gott ging und diese vielen Fragen stellte, weil mich jeder Bibeltext anklagte, er hat für mich geglaubt, er hat für mich vertraut. Deshalb stehe ich heute da, wo ich stehe, weil Leute für mich geglaubt haben, weil Leute für mich vertraut haben, weil sie wussten, dass Gott etwas vorhat und Gott hat mit jedem Mensch etwas vor. Deshalb wollen wir füreinander einstehen, füreinander beten, füreinander da sein, weil Krisensituationen und Leid eine Realität in unserem Leben ist. Schlussendlich möchte Gott Krisenzeiten dazu nutzen, damit wir tiefer in die Vertrauensbeziehung zu ihm hineinwachsen. Denn Gottes Wesen ist so, dass er sich seinen Kindern gütig und gnädig erweisen möchte. Und oft braucht er dazu Krisenzeiten. Und vielleicht sitzt du heute Morgen da und sagst, ja, schön und gut, das kann wirklich passieren, Wachstum durch Krisenzeiten. Aber in meiner Situation, in der ich gerade drinstecke, dort gibt es nichts Positives zu sehen. Vielleicht hast du auch eine Krisenzeit durchgemacht, du schaust zurück und sagst, was soll da dran positiv sein? Nichts. Und das gibt es auch. Es gibt Leid, es gibt Krisensituationen, die können wir nicht erklären. Und auch nicht ansatzweise verstehen. Und besonders in solchen Situationen und auch allgemein, wenn Menschen leiden und durch Krisenzeiten gehen, ist es wichtig, dass es nicht primär darum geht, dass wir ihnen Ratschläge geben, sondern dass wir mitfühlend sind, dass wir ihnen Zeit schenken, dass wir ihnen zuhören. Hiob sagt, zuhören tröstet. und dass wir ihnen praktische Hilfe anbieten. Nicht primär Ratschläge, sondern mitfühlend sein, Zeit schenken, zuhören und praktische Hilfe anbieten. Das ist wertvoll und für das wollen wir füreinander gehen. Und zum Schluss habe ich gerade für die Personen, die sagen, ich stecke in einer Krisenzeit und kann nichts Positives abgewinnen. Ich habe eine Krisenzeit durchgemacht und sehe immer noch nicht, was Gott mit dieser Krisenzeit machen möchte. Ich möchte dir eine Ermutigung mit zwei Bibelversen mitgeben, nämlich 2. Korinther 4, 17. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Oder Römer 8, 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Gott will uns immer tiefer in die Vertrauensbeziehung zu ihm hineinführen. Und schlussendlich, diese Vertrauensbeziehung äußert sich, wenn wir einmal bei ihm sind, wenn das Leid verschwunden ist, wenn die Sünde weggerafft ist, definitiv. Und auf diese Herrlichkeit weist uns Gott hin in diesen Bibelversen. Und jetzt müssen wir für eine kurze Zeit noch Leid durchmachen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und es ist nichts im Vergleich zu dem, was folgen wird. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Unsere Aufgabe ist, diesem Gott zu vertrauen. Manchmal können wir das selber nicht und brauchen Mitmenschen dazu.
Solange Worte, Worte.
Die Lobpreisgruppe hochkommen und meine zwei Helfer könnt ihr das Whiteboard wieder auf die Seite räumen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast diese Beziehung zu Jesus noch gar nicht. Diese Vertrauensbeziehung, du kennst sie noch gar nicht. Und auch du darfst heute in diese Gnade zurücklehnen. Du darfst diesen Jesus in dein Herz einladen und sagen, komm in mein Leben. Du darfst mit ihm in diese Vertrauensbeziehung hineinstarten am heutigen Morgen. Vielleicht bist du heute Morgen genauso in einer Krisensituation. Und du merkst, es ist an der Zeit, dass ich mir durch Gebet von anderen dienen lasse. Oder du merkst, es ist Zeit, dass ich mit Gott mal ehrlich Herz teile, ihm meine innersten Gedanken sage. Dann möchte ich dich ermutigen, während dem nächsten Lied, dass du mit Gott das Gespräch suchst. Manchmal braucht man auch ein bisschen länger, dann ist der Wald heute eine gute Variante oder nächste Woche oder in deinem Zimmer? Und dann tut es auch gut, einfach laut mit Gott zu reden, wie das Hiob gemacht hat. Vielleicht auch klagen und im Klagen drin wieder Zuversicht finden. Und heute besteht auch die Gelegenheit, dass wir einander durch Gebet dienen oder dass ihr hier hinten rechts in die Ecke geht, dort sind Gebetshelfer. Die würden dir auch dienen. Wenn du das gerne möchtest, dass dir jemand dient, dann geh dort hinten rechts in die Ecke und lass dir von jemandem durch Gebet dienen. Gebet kann eine ganze Situation verändern. Gebet stärkt. Gebet gibt Ruhe. Wie bei mir, ich war wirklich in einer Unruhe. als ich mich hinlegte am Abend. Ich dachte, so kann ich nicht einschlafen. Meine Mutter legte die Hand auf mich, betete und es kehrte eine übernatürliche Ruhe ein. Und dies wünsche ich mir. Gott ist kein Geldautomat, wo man einfach herauslassen kann, aber er kann. Und deshalb wollen wir mutig sein, zu seinem Thron kommen, Gebet in Anspruch nehmen, selber den Kontakt zu Jesus suchen und wieder neu in diese Vertrauensbeziehung hineinkommen, damit der Wunsch geweckt wird. Wir wollen tiefer, tiefer in diese Vertrauensbeziehung hineinwachsen. Und Herr, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart mitten unter uns. Ob wir es fühlen oder ob wir es nicht fühlen, ob es uns gut geht, ob uns im Leben alles zufällt oder ob wir durch das Tal des Todes müssen, ob wir im Schatten unterwegs sind, im dunklen Tal. Du bist immer da und du willst jede Situation dazu brauchen, dass wir tiefer in diese Vertrauensbeziehung hineinkommen, dass wir am Schluss die Errettung finden, dass wir am Schluss das Heil finden. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist unwichtig. Die Beziehung zu Gott, das ist das Wichtigste. Und Gott sehnt sich danach, dass wir wie der verlorene Sohn entweder umkehren und in diese Vertrauensbeziehung zurückkommen oder dass wir in der Krisenzeit, wo wir drinstehen und nicht wissen, wieso kommt das alles auf mich zu? Er steht mit offenen Armen da, auch im dunklen Tal. Sein Stecken und Stab führen uns fürsorglich durch dieses dunkle Tal. Und ich danke dir, dass du heute genau Menschen in Krisenzeiten begegnen möchtest. Danke, dass du wirkst unter uns. Und es ist so wichtig, dass wir auch mitweinen, mitleiden. Manchmal, wenn ich so eine Botschaft, eine Hiobsbotschaft erfahre, ich kann manchmal einfach nicht anders als einfach mitweinen. Weil es einfach schlimm ist. Aber Gott ist auch in diesen Situationen, in Krisensituationen, ist er da. Auch wenn wir es nicht verstehen, er ist da. Und wenn wir im Nachhinein merken, ah, da ist etwas gegangen in meinen Charakter, in der Vertrauensbeziehung, umso schöner. Aber es gibt Zeiten, da können wir es nicht verstehen. Und da, Gott leidet mit uns mit und wir sollen auch mit uns als Glaubensgeschwister mitleiden und einander zuhören, einander trösten.